IoT-Projekte sind deswegen noch so individuell heute, weil jede Lösung im Grunde hat seinen eigenen Fingerabdruck. So individuell sind die Projekte. Und da kann man halt ein paar Fehler machen.
Robert Jenisch von IOX ist sozusagen eine outgesourcete R&D-Abteilung für Unternehmen. IOX betreibt für Kunden IoT-Forschung und baut zum Beispiel Prototypen, wie ich finde, ein sehr smartes Geschäftsmodell, da ich glaube, es für Kunden stark helfen kann, schneller Fahrt aufzunehmen und nicht erst 2 Jahre lang eine eigene IoT-Abteilung aufzubauen, bevor man herausfindet, dass kein Mensch das vielleicht geplante Produkt auch wirklich braucht. Wir haben in den letzten Folgen viel über IoT gesprochen. Wir hatten Softwareentwickler, wir hatten einen Datenschutzexperten, wir haben mit Plattformen gesprochen, die beim Digitalisieren in der Produktion helfen. All diese Podcasts findet ihr bei uns im Feed. Und ein Takeaway der Gespräche war für mich, Digitalisierung soll man nicht outsourcen. Also alle haben immer gesagt, digitale Themen rund um den Wertschöpfungskern müssen in-house in eigener Hoheit betrieben werden. Ich bin gespannt, was Robert dazu sagt. Falls euch der Podcast gefällt, empfehlt uns bitte weiter. Dazu einfach auf Podcast teilen klicken. So, Robert, danke, dass du hier bei uns bist. Ja, was macht IOX? Habe ich das einigermaßen richtig beschrieben oder macht ihr eigentlich was ganz anderes?
Ja, Christoph, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich mega. Das Intro war soweit gut. aber natürlich sind wir alle auf einer Reise und ich würde sagen, das Intro hätte extrem gut zu uns gepasst, wenn wir gesagt hätten, vor 2 Jahren. Inzwischen haben wir uns auch als Unternehmen weiterentwickelt. Natürlich hat das ganze Thema bei uns so begonnen, dass wir gesagt haben, Mensch, dieses Internet der Dinge, die Analysten überschlagen sich hier alle, McKinsey, BCG und so weiter, 75 Milliarden Devices. Ist es in Zukunft vernetzt? Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was ist denn das überhaupt? So, ich komme jetzt so aus dem Background IT für Banking, war damals zuständig für die Softwareverteilung auf 60.000 Endpunkte. Also das kann man sich auch vorstellen, ist auch eine große Infrastruktur. Was für mich eigentlich klar war bei dem Thema IoT ist, okay, wie Daten von A nach B kommen, das haben wir irgendwie im Griff, wird natürlich immer besser. Und wie wir große Anzahlen von Geräten sozusagen managen, war für mich auch klar. Was 2015 für mich überhaupt nicht klar war, ist, wie sehen denn diese Schnittstellen aus in die physische Welt? Also wie genau sieht so ein Sensor aus? Aber auch zu den Menschen selber. Also wie muss die Applikation gestaltet sein? Und da haben wir im Grunde angesetzt und haben gesagt, wir wissen es nicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und es gibt auch nicht viel auf dem Markt. Also haben wir uns das Thema Prototyping geschnappt und haben das sozusagen in diese digitale Welt mit reingezogen. Und weil damals natürlich schon sehr viel über MVPs und so weiter gesprochen wurde, haben wir gesagt, Mensch, wenn wir das jetzt vernünftig machen wollen, dann müssen wir eigentlich immer die Kundenerfahrung liefern am Ende des Tages, wenn wir erfolgreich sein wollen. Und deswegen ist es einfach total wichtig, dass wir hier ein Team aufbauen, was im Grunde alle Komponenten abdecken kann. Also die Elektronik, die Sensoren entwickeln kann auf Chip-Level, aber natürlich irgendwie auch ein Gehäuse darum designen kann oder irgendwie eine Befestigung in einem bestehenden Gerät. Also brauchen wir einen Industriedesigner, wir brauchten Leute, die sich mit Konnektivität auskennen. Also wie verbinde ich denn jetzt diese Milliarden Devices, die wir dann in Zukunft haben werden? Und das ist dann eher da, wo der Andreas, mein Co-Founder und ich herkommen, aus der Cloud-Ebene. Wie binden wir das an, dass wir die großen Datenmengen gut verarbeiten können und im besten Fall vielleicht auch sogar dem Kunden wieder eine Hand geben können über eine App. Und da haben wir, und ich glaube, das hat uns macht uns so ein Stück weit besonders, haben wir von vornherein immer so gestaltet, dass das ein Team umsetzt und dass man nicht jetzt ganz viele Partner irgendwie erstmal boarden muss und so weiter. Und weil ich und der Andreas ja auch aus der Konzernwelt ein bisschen kommen, war dann unser Claim immer make things, not slides. Also und das ist immer noch die Idee, also dass wir, bevor so ein Konzern irgendwie ein Kickoff-Meeting aufgesetzt hat, haben wir schon die erste Iteration fertig. Wir arbeiten komplett agil in 2 Wochen Sprints und das verleiht uns einfach eine unfassbare Geschwindigkeit in dem Thema.
Das ist ja, also wenn man irgendwie ein Stück Software schreibt, kann man das ja im schlimmsten Fall einigermaßen alleine machen. Du hast gerade erzählt, ihr braucht einen Industriedesigner, ihr braucht jemanden, der sich mit Konnektivität auskennt. Das ist ja erstmal so eine gewisse Eintrittshürde. Ich glaube, ihr oder beziehungsweise was war denn, weißt du noch, was euer erstes Projekt war? Habt ihr erst euch geformt und habt dann gesagt, wir gucken mal, was für Projekte wir machen können? Oder hattet ihr das Glück, dass ihr mit einem initialen Projekt schon starten konntet und das so ein bisschen der Grundstein war für die nächsten Projekte?
Genau, also ich bin so mit diesem ganzen Thema so ein bisschen schwanger gelaufen, bezeichne ich inzwischen. Mir war klar, das ist ein Riesenthema und war mir aber auch nicht hundertprozentig sicher, wie wir es angehen wollen. Tatsächlich war die erste Idee zu sagen, okay, wir machen erstmal überhaupt eine Anlaufstelle hier im Rheinland, wo solche Entwicklungen stattfinden können, und wollten dann hier im Startplatz auch ein Maker-Lab aufbauen. Das haben wir auch gemacht tatsächlich. Da gab es so ein paar Vorläufer davon. Also zum Beispiel in Berlin hatte Otto Bock ja dann auch so ein Lab, schon so ein Space finanziert. Das hat tatsächlich nicht geklappt hier bei uns. Was aber geklappt hat, ist, dass wir tatsächlich, also die Maker, die waren nicht bereit hier zu bezahlen für die Lab-Nutzung oder nicht genug. Also das Businessmodell, jeder, der ein Lab betreibt.
Okay, das heißt, ihr habt Infrastruktur zur Verfügung gestellt und habt gehofft, dass coole Leute kommen, coole Ideen umsetzen, daraus ein Netzwerk entsteht und man dann mehr miteinander machen kann.
Genau, das war so die Idee, ne? Und das sind aber, also habe ich dann gelernt, ganz, ganz schwierige Businessmodelle. Also das kann man nur über Training und so weiter finanzieren. Aber wir haben das Glück gehabt, dass wir so die ersten Kunden kennengelernt haben, die im Grunde gesagt haben, Mensch, wir müssen hier was machen oder wollen hier was machen. Und einer der ersten Kunden war eben Henkel. Das ist ganz gut, in Düsseldorf direkt vor der Haustür bei uns sozusagen oder wir bei denen, wie auch immer man das sehen will. Und für die haben wir dann sozusagen die ersten vernetzten Devices mitentwickelt, wo die dann sozusagen als Chemieunternehmen, das darf man, das ist jetzt stark vereinfacht ausgedrückt, aber sich als großer Konzern auf die Reise in die Digitalisierung gemacht haben. Ja. Und das war unser Glück. Und so konnten wir natürlich dann die ersten Teammitglieder finanzieren. Und wir sind tatsächlich auch organisch gewachsen. Also wir haben alle Projekte, die wir zugesagt haben, sozusagen auch geliefert. Und das hat so zwei Bewandtnisse. Also es hat uns immer daran gehindert, irgendwo Geld aus dem Fenster rauszuschmeißen, was in einem Wachstumsmarkt also schnell passiert, meiner Meinung nach. Und so haben wir uns immer wieder fokussiert auf Dinge, die auch funktionieren am Ende des Tages.
Das ist dann vielleicht auch jetzt eine ganz gute Stelle, nochmal zu erzählen, dass ihr gerade Neuigkeiten habt.
Ja, genau. Also tatsächlich jetzt fast exklusiv, habe ich es hier gerade gesagt. Also wir haben gestern unsere allererste Finanzierungsrunde abgeschlossen.
Nach 5 Jahren.
Und nach 5 Jahren, genau. Also wir haben tatsächlich so lange gewartet, weil wir uns sicher sein wollten, dass wir was in der Hand haben, wo wir fest dran glauben, dass wir das als Produkt skalieren können. Und da schließe ich auch so ein bisschen der Kreis zu deiner Intro. Also am Ende des Tages haben wir jetzt in 5 Jahren über 150 IoT-Projekte umgesetzt. Und natürlich gibt es da Komponenten, die sich immer wieder holen. Also wie man so eine Sensorik am besten Fall gestaltet, dass sie halt stabil und sicher und energieeffizient funktioniert, hat zum einen Hardware-Relevanz, aber zum großen Teil auch eine Firmware-Relevanz, also die Software, die sozusagen auf dem Sensor läuft. Und das kann man sich so vorstellen, wenn in den 90er Jahren es viel darum ging, wie wir PCs ausrollen und wie wir, was ist das für ein Betriebssystem auf dem PC, reden wir jetzt, glaube ich, in den 2020er Jahren, haben wir denselben Effekt eigentlich im Sensorbereich bei IoT. Also da werden wir auch eine Standardisierung erleben und eine Miniaturisierung. Und niemand würde ja heute auf die Idee kommen, sozusagen ein Betriebssystem nochmal neu zu entwickeln, außer die Chinesen vielleicht, die jetzt, glaube ich, anfangen, eigene Betriebssysteme nochmal zu entwickeln, um unabhängiger zu sein. Ja.
Du hattest gerade erwähnt, 150 Projekte. Ich glaube, auf der Webseite steht 84 Kunden. Das heißt auch teilweise mehrere Projekte pro Kunde. Was sind so typische Projekte, die ihr umgesetzt habt? Du hast irgendwie Henkel erwähnt, aber was sind so Lösungen, über die du reden darfst?
Ja, also ein typisches Projekt ist eines, was wir mit Vodafone zum Beispiel umgesetzt haben. Schöner Use Case, also in den Kaffeeküchen war das Sprudelwasser leer, weil die Kohlensäureflasche leer war. Wie kann man dem begegnen? Indem man natürlich irgendwie den Füllstand im besten Fall mal misst von diesen Kohlensäureflaschen. Und da kommt dann auch so ein bisschen die Stärke von uns zum Tragen. Also man könnte jetzt natürlich hergehen und sagen, wir messen jetzt den Druck an der Flasche. Gibt es auch Sensoren, die das können. Die sind kaum digitalisiert. könnte man wahrscheinlich auch digitalisieren, aber wäre sehr, sehr teuer. Ne? Und um den Use Case aber umzusetzen, nämlich zu wissen, ist die Flasche bald leer, reicht im Zweifel auch das Gewicht der Flasche einfach zu messen. Und genau da haben wir dann angesetzt und haben mit IoT geschaut, okay, wie können wir die Flasche möglichst kosteneffizient messen und das über eine kleine Datenmenge sozusagen diese Informationen übertragen. Und so sind heute über 50 Kaffeeküchen dann bei Vodafone vernetzt und das Thema Sprudelwasser haben wir gelöst.
Lustig.
Und ich finde, das zeigt auch diesen Charakter von IoT, weil viele, natürlich ist komplex und viele Komponenten, die da eine Rolle spielen, aber die Use Cases, die heute schon einen Mehrwert bringen, sind super simpel. Ja, und das finde ich immer, ist dieser Spaß eigentlich an dem IoT-Markt für mich. Ja.
Hast du so ein bisschen einen Überblick, ob es, du hast eben gesagt, Haushalte Chinesen, die schreiben jetzt vielleicht neue Betriebssysteme, aber hast du einen Überblick, welche Länder deiner Meinung nach schon viele solcher Use Cases digital IoT-mäßig gelöst haben und wo Deutschland in so einem Ranking stehen würde?
Das ist eine mega spannende Frage, weil tatsächlich sind die Länder komplett unterschiedlich unterwegs. Ne? Wir hatten, also wir haben ja auch einen Podcast mit Schirmscham und Sensoren mit Elisabeth Schloten zum Thema IoT. Also wer da tiefer eintauchen will, ist gerne eingeladen, da auch mal vorbeizuschauen.
Wir verlinken den unten in der Beschreibung.
Ja, das wäre lieb, genau, danke. Und da hatten wir, ich glaube, Anfang des Jahres mal eine Podcasterin aus den USA im Interview und dann haben wir sie gefragt, was ist denn dein Lieblings-IoT-Projekt gewesen? Und die hat dann gesagt, bei Hershey's, also die Süßigkeitenproduzenten, haben die in der Produktionsstraße eine Waage eingeführt und jetzt werden die Süßigkeiten-Tüten sozusagen abgewogen, bevor die verschweißt werden. Und dann haben Elisabeth und ich haben uns einmal angeguckt und dachten so, was? Also ich meine, das würden wir in Deutschland wahrscheinlich schon längst irgendwie im Zuge von einer standardisierten Automatisierung einer Fabrik sozusagen abgehakt haben. Und das zeigt aber so ein bisschen, wie der Charakter in den unterschiedlichen Regionen einfach ganz anders geprägt ist. Also auch das Verständnis von IoT. Also sprich, wenn die da vielleicht Sachen automatisieren, die wir längst automatisiert haben mit herkömmlicher Operational Technology, also OT, dann denken wir da ganz anders drüber nach und setzen anders an. Während die Amerikaner vielleicht irgendwie weiter sind mit End-Consumer-Produkten, ne? Also The Ring zum Beispiel, die Klingel, die man aus unserem Haus installiert und dann sozusagen ein Videobild bekommt von den Postboten und denen dann die Tür öffnen kann. Oder überhaupt das ganze Thema Smart Home. Ne? Also die haben einfach andere Schwerpunkte.
Ja.
Und ich sehe es einfach so, die Amerikaner sind mehr B2C fokussiert, sieht man auch, wenn man über die CES zum Beispiel läuft in Las Vegas, die Europäer viel mehr Industrie fokussiert, kommt jetzt so nach und nach, dass wir auch immer mit mehr Mittelständlern arbeiten, die wirklich auch ihre Produkte digitalisieren wollen, was mir immer noch die größte Freude bereitet, weil das super nachhaltige Projekte sind und wir nach und nach auch da wirklich die Vorlagen liefern, dass das auch gut und wirtschaftlich funktioniert. Und in Asien und ist es nochmal ein ganz anderer Sprech, die sind da viel, viel weiter. Aber das ist immer eine Frage, sind die wirklich weiter? Natürlich haben die mehr Technologie im Einsatz, aber auch anders, als wir es jemals wollten. Also von daher finde ich, ist da wirklich jeder hat da so seine eigene Reise und geht die Themen an. Leider muss man aber sagen, dass Deutschland selber, wenn man jetzt mich mal auf Europa fokussiert, wirklich auch hinterherhängt, was das Thema angeht. Ne? Also da ist Italien, Frankreich sind alle wesentlich weiter und wir kriegen viele Anfragen aus Finnland, Norwegen, Dänemark, aus den nordischen Ländern, die da auch viel, viel offener sind für solche Themen. Ja.
Woran liegt das deiner Meinung nach?
Ich weiß, also das eine, hast du vielleicht im Intro so ein bisschen erwähnt, das eine ist, ne, bau dein eigenes Team bei dir auf, ist immer noch, glaube ich, in vielen Köpfen drin. Ich glaube, also wenn ich mir einfach anschaue, wir als IOX, wir haben jetzt schon 4-5 Jahre Geld verdient, also und deswegen kann ich sagen, also wir haben das Geld immer wieder reinvestiert, ne? Also wir haben Umsatz wahrscheinlich über 5 Millionen in der Zeit gemacht und das ist alles in das Team wieder geflossen. Ne? Deswegen kann ich sagen, so ein IoT-Team aufzubauen, was wirklich die Schlagkraft besitzt, die wir haben, könnte man jetzt die stark vereinfachte Formel ziehen. Okay, wenn es reinvestiert wurde, dauert das halt und das braucht halt 4-5 Millionen, bis man auf diesem Level ist. Es stimmt natürlich nicht ganz. Man kann heute auch Leute einkaufen und so weiter. Wobei auch da Experten, IoT-Experten zu finden, ist schwierig, weil der Markt immer noch sehr klein ist. Ne? Ja. Insofern, also das eine ist so dieses Nicht-Starten. Das machen tatsächlich noch viele. Die haben es nicht sauber in ihrer Strategie verankert. Das zweite ist, wie man startet. Also ich würde gerade für eine Frühphase oder die ersten Schritte immer mit einem Externen machen. Und ob das dann dauerhaft so sein muss, glaube ich noch nicht mal. Und unser Fokus ist ja sogar, sozusagen die Technologie den Leuten an die Hand zu geben. Also wie so ein Homepage-Baukasten, dass ich mir die Komponenten sozusagen fertig zusammenpuzzeln kann. Also quasi wie Wix für IoT sozusagen.
Ihr habt auch bei euch auf der Webseite, wenn ich raufgehe, wurde mir ganz aufmerksamkeitsstark das Thema Academy, IoT Academy vorgeschlagen. Das geht wahrscheinlich genau in die Richtung, dass ihr gemerkt habt, viele sind gleich am Anfang, kommen sie gar nicht so richtig vom Startblock weg und ihr wollt den Leuten damit so ein bisschen durch Bildung, Fortbildung, Weiterbildung helfen, die richtige Roadmap aufzuspannen, oder?
Ja, tatsächlich hat das viel mit der Customer Journey zu tun, die wir so festgestellt haben, die unsere Kunden mit uns haben oder in diese IoT-Welt. Also ich weiß nicht, wie viele Kunden ich in Einzelbeatmung sozusagen IoT erklärt habe. Und irgendwann habe ich dann letztes Jahr gesagt, Mensch, wenn ich das sowieso immer wieder einzeln erkläre, dann lasst es uns doch so machen, dass die Leute sich strukturiert irgendwo informieren können und die Infos ziehen und wir sozusagen alles, was wir wissen, dort ablegen. Und der Content ist auch komplett for free. Also kann sich jeder im Grunde einloggen und anmelden und ziehen. Und tatsächlich ist bei uns auch.
Sind das Videos? So, sind das Slides? Was ist das?
Genau, das ist.
Nee, Slides Text, machst du ja nicht.
Genau. Ab und zu schon, aber wir versuchen es zu vermeiden.
Wahrscheinlich hast du auch deine Investoren hast du auch gesagt, dir Investoren, I make things, not slides. Also go oder no go.
Genau, let's go. Also kannst du mir jetzt glauben oder ja. Nee, so leicht funktioniert es ja, aber nicht. Aber es sind Artikel, sind Podcast-Folgen, wo wir uns strukturiert dem ganzen Thema im Grunde nähern, aber auch Videos. Wir haben ich hatte ganz am Anfang gesagt, wir haben so eine Maker-Community aufgebaut hier im Rheinland, haben früh mit Meetups angefangen, also Ende 2014, und haben jetzt über 1000 Leute in dieser Maker-Community und wollen das auch ein bisschen also weiter aufspannen, jetzt den Schirm weg von diesem lokalen Gedanken, also spätestens mit Corona, das hat sich jetzt eh erledigt. Und zum Beispiel heute Abend haben wir auch, also immer den ersten Dienstag im Monat haben wir eine Meetup-Community, streamt das auch live auf YouTube, wo wir uns einfach diesen Themen widmen und die Fragen aufgreifen. Und ich glaube, das ist einfach total wichtig, um diese Verbindung auch herzustellen.
Diese kleine Nische Leuten, immer größer zu machen.
Genau, und den Leuten einfach zu helfen, erfolgreich mit IoT zu sein, weil das ist das Wichtigste, was wir gerade im deutschsprachigen Raum, glaube ich, tun können.
Du hast eben erwähnt, Corona. Ist Corona Bremse oder Beschleuniger für deine Industrie?
Also ich glaube, es ist ein Brandbeschleuniger. Es wurde ein Projekt bei uns kurz gestoppt und es ging nach anderthalb Monaten direkt weiter. Im Sales Cycle merken wir es, glaube ich, schon, aber das ist, glaube ich, jetzt für viele nicht verwunderlich. Ehrlich gesagt ist es aber nach hinten raus, hilft uns das. Also, weil wenn ich mir jetzt angucke, wie Vertrieb jetzt heute bei uns funktioniert, ist es jetzt endlich so, wie ich es mir immer gewünscht habe, komplett online. Mhm. Ich fahre auch gerne mal zum Kunden und trinke mit denen Kaffee. Also diese persönlichen Kontakte finde ich auch gut. Aber ehrlich gesagt, ich liebe das, diese Sachen alle online in die Gänge zu bringen. Ja. Und dann lieber eine ordentliche Party hinten raus, die kann dann noch face-to-face stattfinden. Ja.
Ich habe eine Idee, Robert. Ich habe einen Fischteich in Schleswig-Holstein und da werden mir immer die Karpfen rausgeklaut. Und das ist in einem Wald, wo kein Strom und kein Internet liegt. Und im Grunde möchte ich da eine Bewegungsmeldekamera aufbauen, die mir dann Bescheid sagt, wenn ein Angler meine Karpfen aus dem Teich klaut und das dokumentiert. Wie lange würde das jetzt dauern, wenn ich das mit euch umsetze? Und was würde auf der Rechnung stehen?
Ja, also genau. In der Vergangenheit hätte ich dir gesagt, oh, da müssen wir erstmal ein Projekt starten, da brauchen wir erstmal einen Workshop und
Arbeitskreis.
Als wir dann das Rapid Design Workshop und dann machen wir mal den System Footprint und so, und dann kommt das in unser Auftragsbacklog und wird dann abgearbeitet in 2-Wochen-Sprints. Tatsächlich kann ich dir heute sagen, also wir haben eine ganze Palette an Sensorik fertig vorbereitet, die wir aber auf deinen Use-Case quasi anpassen können. Das kannst du dir vorstellen wie Mass Customization. Also Adidas hat es, glaube ich, mit den Schuhen mal angefangen. Ne? Also kannst du deinen Schuh gestalten, bestellst den, kriegst den genauso, wie du ihn haben willst. So funktioniert es bei uns auch mit den Sensoren. Das heißt, out of the box haben wir Komponenten, die du sofort einsetzen kannst. Zum Beispiel für deinen Fall jetzt Bewegungsüberwachung. Wo wir uns ein bisschen drüber unterhalten müssten, ist in welchem Intervall und gibt es irgendwo einen Auslöser, der vielleicht energieeffizient funktioniert. Ne? Weil wenn ich jetzt die ganze Zeit Bewegung überwache, dann ist das im Zweifel auch, verbraucht es relativ viel Energie und du hast keinen Strom da, hast du gesagt. Also müssen wir uns ein bisschen was Clevereres überlegen. Gibt es aber auch gute Möglichkeiten. Ne? Und auch ein bisschen zu, wie weit willst du das treiben, das ganze Thema. Ne? Also reicht dir jetzt erstmal nur sozusagen die reine Information oder passiert gerade was? Oder sagst du, oh, ich würde gerne auch verstehen, was da passiert? Also
eigentlich will ich, dass die Bundespolizei kommt, aber wahrscheinlich macht die das nicht.
Direkter Einsatz.
Okay. Aber das heißt, man kann sich schon irgendwie auch so einem einigermaßen halbfertigen Shelf mit Komponenten bedienen. Aber meine Frage ist natürlich auch so ein bisschen, dass die Zuhörer ein Gefühl dafür bekommen, muss so ein Projekt, ist das immer gleich siebenstellig oder gibt es auch kleinere Lösungen, dass man irgendwie coole Dinge auch mit kleinerem Budget umsetzen kann bis zur fertigen Hardware?
Also absolut. Ja. Ne? Ich sag mal, wie gesagt, die Journey bis zu einem fertigen Produkt, die kann bei uns im unteren sechsstelligen Bereich liegen.
Ja.
Und wenn es jetzt nur um Prototypen geht, gerne mittlerer, fünfstelliger Bereich für eine Proof of Concept irgendwo bei vielleicht 20.000 Euro mit fertigen Komponenten. Das geht mega schnell. Also ich habe ja vor IOX ein anderes Startup mit auf den Weg gebracht. Mellowboards, das ist ein Elektro-Skateboard-Antrieb, gibt es jetzt auch auf dem Markt. Und da habe ich halt gelernt, dieses ganze Thema Hardware, wie dass das eben nicht mehr so schlimm ist, wie man das so gewohnt ist. Ne? Also das Hardware schreckt ja viele Leute einfach ab.
Wir hatten gerade vor 2 Folgen einen Datenschützer, der hatte so eine kleine Box gebaut, die dein Zuhause vor Trackern aus dem Internet schützt. Das heißt, der ganze Verkehr wird da durchgeleitet, gesäubert und die ganzen Tracker und Cookies, die man nicht haben will, werden rausgenommen. Und der hatte erzählt, Hardware war für ihn halt eine mega Herausforderung, weil sie irgendwie ein Gehäuse gebaut haben und allein die Spritzgussform fürs Gehäuse war irgendwie 80.000 Euro. Und das sind einfach Sachen, wo er sagt, für ihn in Zukunft nur noch Software. Aber wahrscheinlich ist es halt immer das berühmte erste Mal, was so teuer und kompliziert ist. Ne? Und wenn ihr Erfahrung habt, dann geht das schneller.
Exakt. Also wir haben Kunden, also es gibt Kunden, die wir begleiten die sehr gerne auch bis zur Produktion. Und darüber hinaus, also wir übernehmen dieses Risiko sogar teilweise für unsere Kunden. Aber wir haben auch Kunden, die diesen Weg nicht mit uns gegangen sind und die haben dann Spritzguss-Tools bestellt im Wert von 20.000, 30.000 Euro und haben dann gemerkt, dass die Datei, die die dem Fertiger da geliefert haben, irgendwie falsch skaliert war und 10% zu klein war. Ne? Also
um Gottes Willen.
Es ist halt immer die Frage, was will ich mir antun? Ne? Ja. Das geht alles. Ne? Also die Stories, da gibt es Genüge von, also bis hin zur Zertifizierung und so weiter. Genau. Also wenn man da diese Reise nicht 2-3 Mal gemacht hat oder da einen guten Partner hat, dann kann man halt wahnsinnig viele Fehler machen. Also absolut, das sehe ich auch so. Was wir immer versuchen ist, sozusagen mit unseren Kunden diese Risiken rauszunehmen. Also nehmen wir mal an, wir sehen dieses Risiko, dann versuchen wir das erstmal rauszunehmen, indem wir sagen, gut, braucht man wirklich sein eigenes Gehäuse? Weil es gibt 500 und 1.000 Gehäusehersteller, die alle möglichen Formen heute fertig haben. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt in dem Markt launchen will, und nehmen wir mal an, das ist diese Box, dann muss ich mir halt klar überlegen, ist das tatsächlich ein Vorteil, wenn ich ein individualisiertes Design habe? Oder geht es mir erstmal darum, sozusagen schnell sozusagen in den Markt zu kommen?
Genau.
Und die Hardware, und das darf man halt nicht falsch verstehen, die Hardware als trojanisches Pferd im Grunde zu nutzen. Weil Hardware ist Hardware ist nicht der Margentreiber und Hardware ist auch nur 8% vom gesamten Marktanteil bei IoT. Also tatsächlich der Großteil ist am Ende des Tages Software, Konnektivität, Cloud und so weiter. Da wo ja auch die Kollegen von Uplift viel unterwegs sind. Und Hardware am Ende des Tages ist nur ein Teil, aber es kann ein großer Erfolgsfaktor sein in deinem Businessmodell. Ne? Genau.
Jetzt hast du ja schon so ein kleines bisschen ein, zwei Insights gegeben und das wäre jetzt irgendwie auch eine der nächsten Fragen gewesen. Hast du vielleicht als Takeaway für unsere Hörer nochmal die größten Fehler, die man bei IoT-Projekten gemacht hat? Also jetzt hast du ja schon in dem Beispiel des Cases gesagt, ist das wirklich der Value Driver? Was für weitere Fehler sind dir aufgefallen, die man bei IoT-Projekten machen kann?
Ja, also ich hätte jetzt fast 7 Stück oder so, aber ich fange mal mit dem Wichtigsten an. Also das Allerwichtigste ist tatsächlich mal anzufangen, weil am Ende des Tages ist es eine Reise, kann man sich so vorstellen, wie auf so einen Berg zu klettern. Man muss erstmal die ersten Hügel nehmen, um dann sozusagen wieder ein bisschen mehr Sicht zu haben. Und anfangen meine ich wirklich mit einer Strategie, also sich zu überlegen, was hilft es mir in meinem Business und das auch zu verankern. Viele verstehen da an der Stelle schon gar nicht, dass IoT kann ein Umsatzwachstum, also ein Topline Growth bedeuten, kann aber auch Bottomline-Saving sein. Und da muss ich mir schon ziemlich, also sollte ich mir klar sein, was IoT für mich tun kann. Ne? Also hilft es mir jetzt dabei, sozusagen meine Beziehung zum Kunden zu digitalisieren oder hilft es mir dabei, meine Prozesse effizienter zu gestalten? Und das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Auch wenn es am Ende des Tages beides sein kann. Also ein Tracker, der mir hilft, sozusagen zu verstehen, wo sind meine, oder der Mitarbeiter in der Mine hilft, sozusagen Alarm auszulösen, um dann schnelle Hilfe zu bekommen in einem medizinischen Notfall, kann auch dazu verwendet werden, um Prozesse zu optimieren. Da habe ich beides zum Beispiel. Aber der Topline-Growth wäre da sozusagen, oder der Mehrwert wäre da der erste Treiber. Sprich, sich einmal strukturiert Gedanken zu machen und das wirklich mit seinen heutigen Fähigkeiten in Verbindung zu setzen. Also was mache ich heute, was macht mein Geschäft heute aus? Wie kann ich das anreichern um IoT? Das ist total wichtig. Und nicht einfach irgendwo was Neues zu machen, nur der IoT wegen. Ne? Dann finde ich es immer wirklich wichtig, beim Kunden anzufangen, gerade bei IoT, weil IoT-Projekte sind deswegen noch so individuell heute, weil jede Lösung im Grunde hat seinen eigenen Fingerabdruck. So individuell sind die Projekte. Und da kann man halt ein paar Fehler machen. Also nehmen wir mal ein Device, was jetzt auch irgendwie von einem großen namhaften Hersteller für Autos entwickelt wurde. Das ist ein Gerät, das steckt man einfach in einen Zigarettenanzünder und das sollte Unfälle melden. Ne?
Das hatte ich von meiner Kfz-Versicherung.
Der Punkt, der dabei... Genau, ne? Also die Versicherer übernehmen das. Aber der große hemmende Faktor dabei ist, dass die nicht bedacht haben, dass die das, wenn ich es mit Bluetooth vernetze, mit meinem Handy, dass nicht jeder Bluetooth aktiviert die ganze Zeit und damit die Geräte auch vielleicht nutzlos ist. Sprich, wenn man bei IoT nicht vom Kunden her denkt, dann kann man auch die Technologie nicht richtig für den Use Case designen. Und da dieser Designprozess ist das A und O. Und da sollte ich mich wirklich mit jemandem zusammensetzen, der da eine Ahnung von hat, der zumindest versteht, welche Optionen habe ich. Ne? Also, und das, da reden wir über im Grunde mal mindestens 3 Dimensionen, nämlich das eine ist Reichweite, also von wo nach wo müssen die Daten übertragen werden. Also rede ich über sowas wie Smart Home, wo ich das sozusagen im Haus über Wi-Fi vielleicht zu einem Router übertrage. Oder rede ich über ein Device, was sozusagen die Daten ins Mobilfunknetz überträgt. Das ist das eine. Das zweite ist Energieeffizienz. Also wie kann ich es an Strom anschließen? Perfekt. Aber ganz, ganz viele Fälle, da habe ich damit keine Energieversorgung. Ne? Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich das sinnvoll und nachhaltig mit Batteriespannung versorgen? Und so, dass der Business Case noch funktioniert, weil wenn ein Servicetechniker alle 3 Monate die Batterien tauschen muss, dann klappt das meistens dann nicht mehr. Ne? Und dann haben wir noch eine dritte Dimension, Datendurchsatz, also wie viel Daten muss ich senden? Wenn man damit anfängt und dann anfängt, das Device zu modellieren und zu designen, dann kommt man bei solchen Cases raus, wie wir es jetzt bei Vodafone dann gesehen haben, mit der Waage, günstiges Device liefert den gleichen Mehrwert. Ne? Und das sehen wir ganz, ganz oft. Also you name it, Kühlschränke, ne? Die wir nachträglich ausstatten mit IoT-Konnektivität. Natürlich kann ich so einen Automaten kaufen, der auch auf dem Bahnsteig steht für 8.000 Euro. Aber das brauche ich vielleicht gar nicht, wenn ich in meinem Office-Gebäude einfach nur dafür sorgen will, dass keine Ahnung, Getränke verteilt werden oder auf einer Messe will ich Leads einsammeln. Das war für uns immer der größte Lead-Magnet. Also die Leute konnten ihre E-Mail-Adresse eingeben und haben dann ein Getränk bekommen, ne, weil der Kühlschrank sich geöffnet hat. Dafür brauche ich jetzt nicht so einen 8.000-Euro-Automat, sondern das kann ich mit IoT ein bisschen cleverer lösen. Genau.
Lustig. Ich habe gerade auf eurer Webseite gesehen, ihr habt 19 offene Stellen. Du hast gesagt, ihr habt gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Wohin soll die Reise noch gehen, wenn wir uns in 2-3 Jahren widersprechen?
Ja, also wir sehen uns in 2-3 Jahren auf jeden Fall viel mehr in diesem Baukastenprinzip. Also ein Kunde kommt zu uns, die oder startet vielleicht sogar mit uns, mit unseren Partnern schon durch und kann sein IoT-Device selber customizen und bekommt sozusagen das fertige Device in sehr, sehr kurzer Zeit. Also wir haben mal irgendwann damit angefangen zu sagen, from idea to prototype in 30 days. Also ich würde gerne dahin kommen, from idea to product in 30 days.
Wow.
Das wäre schon mein Ziel, weil ich glaube halt, der IoT-Markt ist gigantisch. Wir können uns das heute noch gar nicht vorstellen, was für Möglichkeiten er uns ermöglicht. Also ich meine, wir machen heute mit einem iPhone irgendwie ein Auto auf, ja. Also wir reden nicht darüber, dass ich sozusagen irgendwas konfiguriere, die Musik, Licht, Stimmung, was weiß ich nicht, und ich gehe morgens ins Bad, nehme die Stimmung, Licht, alles mit ins Auto, zur Arbeit oder wie auch immer. Also wir sind noch gar nicht so nah an dem Menschen dran, wie ich mir das eigentlich wünschen würde, ne? Und da gibt es so viel Potenzial. Und wenn wir das sinnvoll und gut erschließen wollen, dann müssen wir einfach besser und einfacher werden. Das wird nicht funktionieren, wenn wir weiter diese Komplexität haben wie heute. Ne? Aber da kommen wir hin. Also, weil für mich ist so ein schöner Benchmark, wirklich, wie sind PCs in unser Leben gekommen? Ne? Und so wird es mit IoT auch sein. Wir wachsen natürlich im Umsatz und so weiter. Also ich glaube, wir werden eine Journey sehen, wo wir als Unternehmen, was jetzt hier in Düsseldorf gestartet ist, auf jeden Fall einen großen Footprint auch im Dachbauraum und europäischen Raum hat. Wir sehen gerade so das ganze Thema Middle East als extrem spannend an. Also wir haben den C-Ring als modulares System, was man an Straßenlaternen installieren kann, um verschiedenste Sensorik wie Kameras, aber auch Umweltmesssensorik wie Feinstaub oder NOx ausrollen kann. Also da sehen wir wahnsinniges Potenzial. Und natürlich ist bei uns dann auch das Thema Fokus, Fokus, Fokus. Und deswegen fangen wir mit den kleinsten gemeinsamen Nenner an, den kleinen Sensoren, die wir standardisiert haben. Den IoT-Button, der kleinste anzunehmende IoT-Use-Case, der super funktioniert. Und von dort aus werden wir uns hocharbeiten.
Lustig. Was bist du von Haus aus? Bist du Ingenieur, bist du BWLer, bist du Entwickler?
Ich bin tatsächlich IT-Systemkaufmann und habe mal irgendwann noch IT-Business-Manager-Ausbildung gemacht und bin aber dann im Grunde in dem Rechenzentrum von den Volks- und Raiffeisenbanken so IT-mäßig groß geworden, in wirklich große Infrastrukturen reingewachsen. Also ich habe Unternehmen, wirklich den kleinen Mittelständler am Sauerland gesehen, ich habe öffentliche Dienst gesehen, also habe da wirklich auch einiges an Unternehmen mitgenommen bisher.
Mhm. Super. Vielen, vielen Dank, Robert. Ich finde euer Business ziemlich spannend und für mich total greifbar und hilfreich. Das heißt, ich würde dir jetzt auch Shares an meiner Teichkammer anbieten und im Gegenzug ein paar Shares von IOX nehmen. Kannst ja mal überlegen, was ein guter Deal für euch ist. Aber
ja, lass uns gleich mal telefonieren.
Ist klar, machen wir offline. Aber nee, tatsächlich finde ich es sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank. Danke dir für deinen Input. Euch zu Hause und dir zu Hause. Auch vielen Dank fürs Zuhören. Hab eine tolle Woche. Lass dich nicht ärgern. Es bringt ja eh nichts. Habe ich gerade die letzten Tage wieder gemerkt. Ganz liebe digitale Grüße von
Robert
und Christoph. Ach ja, und bitte abonniere unbedingt den Podcast. Alle Links aus der Folge findest du in den Shownotes. Bis dann, ciao.